Herzlich willkommen zum Potenziale Nutzen Podcast. Mein Name ist Konstantin Kowalski.
Und ich bin Stefan Buchhüster und wir wollen heute wieder Alltagsphänomene durch die psychologische Brille betrachten. Und zwar haben wir heute das Thema, warum ist es so schwer, meine Meinung zu ändern? Aber ich möchte da auf einen aktuellen Bezug mal eingehen. Du hast mir heute Fremdgehen vorgeworfen. Also vielleicht für die Zuhörer, wir haben immer die Tradition seit Anbeginn der Zeit, dass wir gemeinsam Döner essen, wenn wir Podcast aufnehmen. Und ich hatte die Woche schon einmal Döner und habe dann heute darauf verzichten wollen. Naja, und dann hast du ja festgestellt, das ist ein eklatanter Bruch unserer Beziehungsstruktur.
Ja, und ich habe noch eine Frage. Hast du mich durch einen jüngeren Mann ersetzt?
ja, und jemanden, den ich im Abhängigkeitsverhältnis habe, einen meiner Mitarbeiter.
Ja, dann, du bist ein Gewinner.
Also ich war am Dienstag sozusagen schon mit meinem Kollegen ein Döner essen und dann habe ich gesagt, mit Blick auf meinen ökologischen Fußabdruck möchte ich das nur einmal die Woche tun. Mhm. Es wird mir einfach zu viel Brot dabei verbraucht. und jetzt würde ich ja gerne mit dir mal darüber diskutieren, wie kommst du eigentlich zu der Meinung? Weil ich möchte ja die Meinung gerne ändern. Ich möchte ja, dass du wieder eine Zukunft in unserem wunderschönen Dönerverhältnis siehst.
Ja, was möchtest du wissen?
Naja, also was bräuchte es, um deine Meinung zu ändern?
Also ich will ja nicht hart mit dir sein. Das hätte ich gesagt, du musst halt heute trotzdem noch mal einen Döner essen gehen. Was ja bedeuten würde, ich müsste einen zweiten essen. Mhm. Aber nein, mir würde es schon reichen, wenn du den Fehler einfach nie wieder begehst. Ist doch völlig klar, dass wir an dem Tag, wo wir aufnehmen, Döner essen.
Ja, okay.
Ist ja planbar. Also das muss man ja auch dazu sagen, wir planen ja die Termine auch vorher.
Ja.
Es ist ja nicht spontan.
Aber ich würde wirklich gerne mal mit dieses Thema, also nicht dieses Thema, aber diesen Oberbegriff, diese Metaebene angucken. Also wie entstehen eigentlich Meinungen? Warum fällt es uns so wahnsinnig schwer, Meinung zu ändern? Und da muss man sich ja mal angucken, wie so eine Meinung entsteht. Lass uns das ruhig mal an diesem Thema nehmen, an diesem Döner-Thema. Also wie entsteht so etwas? Weil was entsteht? Natürlich erstmal durch Vorerfahrung. Also durch, in unserem Falle, die zurückliegende Zeit, wo wir, wenn wir Döner aufgenommen haben, wenn wir Podcast aufgenommen haben, einen Döner gegessen haben. So. Das ist sozusagen diese Vorerfahrung. Und wir haben natürlich sowas wie eine Einstellung. Also im Sinne von, wenn ich einseitig so etwas ändere, wie gehe ich damit um? Ich hätte ja auch heute Morgen schon eine WhatsApp schicken können und sagen können, du pass auf, nimm dir mal was zum Essen mit, weil ich war schon Döner essen. So. Und wir haben also eine Einstellung, wir haben eine Vorerfahrung und wir haben natürlich so eine Sozialisation. Also, Beispiel, die geht ja sehr früh los, so als Kind. Ne? Also, du sitzt mit deinem Kind auf einer Bank und siehst zu, ne, die spielt ja Handball, siehst zu, wie die Kollegen spielen, die anderen Kinder spielen, eins der Kinder fällt hin und du sagst sowas, oh, das hat jetzt bestimmt wehgetan. Mhm. Oder, da hat sie aber toll reagiert und so weiter. Das heißt, als Kinder lernen wir schon sehr, sehr frühzeitig, welche Merkmale es eigentlich braucht in einer Situation und wie diese Merkmale verarbeitet werden, wie diese Merkmale interpretiert werden. So. Und das sind sozusagen die Dinge, die wir haben, aus denen sich ein Meinungsbild, oder aus denen ein Meinungsbild entsteht. Und jetzt müssen wir nochmal einen ganz kleinen Deep Dive in die Hirnorganik machen. Wir haben unterschiedliche Gehirnstrukturen, die für unterschiedliche Informationsverarbeitung verantwortlich sind. Wir haben Hirnstrukturen, die eher so moralisch orientiert sind, also wo moralische Urteile gefällt werden, was ist richtig, was ist falsch und so weiter. Wir haben Gehirnstrukturen, die dafür verantwortlich sind, dass wir Emotionen verarbeiten. Freude, Leid, Angst, Wut, Ekel und so weiter. Und diese zwei großen Unterscheidungen, also meine rationalen Gedankenkonstrukte und meine emotionalen Gedankenkonstrukte, finden in unterschiedlichen Bereichen im Gehirn statt, finden unterschiedlich schnell statt und haben einen unterschiedlichen Auslöser. Also, Wir machen das nochmal mit dem Döneressen. Rational ist es natürlich so, dass du sagst, okay, Mensch, ich muss jetzt einen neuen Entscheidungsmoment treffen. Also, der hat jetzt schon gegessen, was esse ich denn jetzt? Esse ich jetzt trotzdem Döner, weil Dönerstag ist? Oder esse ich jetzt was anderes? Das ist das eine. Das zweite, und das ist ziemlich gravierend, ist, du hast ja für diese neue Situation, die entsteht, noch kein Bild generiert. Und Menschen denken in Bildern. Warum denken Menschen in Bildern? Das hat ganz viel mit unserer Entwicklung als Kleinkind zu tun, dass dieses bildhafte Gedächtnis im Alter von 0 bis 3 Jahren entwickelt wird. Weil da haben wir natürlich noch keine große Sprache. Da besteht unser Leben aus Bildern. Die ganze moralische Entwicklung kommt deutlich später. Das bedeutet, du hast, wenn du jetzt mal die Situation X hast, zum Zeitpunkt X, dass du sagst, so jetzt muss ich mich entscheiden, was ich esse, hast du viele Bilder dafür, wie es in der Vergangenheit war. Also, wir haben Döner gegessen. Hast noch keine Bilder dafür, was du jetzt stattdessen machst. Und daraus entsteht erstmal Unsicherheit. Und aus dieser Unsicherheit entsteht eine Emotion, die dann nämlich heißt Enttäuschung, Trauer, Wut. So. Und jetzt habe ich schon erstmal eine Emotion, die viel schneller verarbeitet wird und viel, viel, viel bedeutsamer ist für meinen Organismus. Und jetzt kommt das Rationale erst langsam hinterher, das dann nämlich heißt, natürlich kann ich auch irgendwas anderes essen. Also mein Döner schmeckt mir auch alleine. Oder dann nutze ich das als gute Gelegenheit, vielleicht auch mal was anderes zu probieren. So, aber das sind ja Dinge, die langsamer funktionieren, in anderen Hirnbereichen funktionieren und deutlich schwieriger sind. So. Und natürlich die ganze Zeit torpediert werden. Und da gibt es eine Theorie, das ist eine Theorie zur Einstellungsänderung auch tatsächlich, so heißt die, das Elaboration Likelihood Modeling. Und was da bedeutet, oder worum es dabei geht, ist, dass wir eine zentrale und eine dezentrale Informationsverarbeitung haben. Zentral sind immer Sachargumente, dass du sagst, ja, an sich ist ja auch ein Zugewinn, dass man, ich will ja auch nicht immer Döner essen, gibt mir jetzt die Freiheit zu sagen, wow, wir können das individuell gestalten, weil ich esse ja eigentlich nur noch Döner, weil du immer so viel Wert drauf legst. Da kann man ja sozusagen so ein Change auch als eine Verbesserung oder als eine Möglichkeit zur Änderung sehen. So. Und das ist sozusagen diese zentrale Route, die funktioniert eben über Sachargumente. Die dezentrale Route funktioniert über Anschein, Rituale, Vorerwartung, Bilder und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt Einstellungsänderungen dezentral erzeuge, das geht viel schneller. Ich könnte sagen, weißt du was? Lass uns mal auf Döner verzichten. Hier sind 3 Bilder von 3 unterschiedlichen Gerichten, die es in unmittelbarer Nähe gibt. Dann würde das total schnell gehen, dass du sagst, ach, weißt du was, komm, kann ich auch gut damit leben, gibt jetzt hier eine Pizza, bums, fertig. So. Heißt aber nicht, dass du nicht trotzdem auf dem Heimweg darüber nachdenkst, dass es ja eigentlich auch eine schöne Tradition war. Und dass es auch eine verlässliche Tradition war. Also diese zentralen Elemente kommen dann wieder. Das heißt, Einstellungsänderung, die über die dezentrale Route funktionieren, also über Bilder, über Anschein und so weiter, sind viel, viel änderungsanfälliger als Einstellungen, die über die zentrale Route funktionieren. Das hat auch eine ganz wichtige Bedeutung. Also nehmen wir mal an, du bist zum Grillen eingeladen. Ja, und man würde dich im Vorfeld fragen, sag mal, wärst du auch bereit, veganes Essen? Oh, haben ganz viele Vegetarier und Veganer eingeladen. Würdest du eigentlich auch veganes Essen essen?
Mhm.
So, dann würde das dazu führen, dass viele Menschen sagen, ja, kann ich mir schon vorstellen, aber irgendwie habe ich ein gutes Bild davon im Kopf, wie das Fleisch aussieht und so weiter und wie das brutzelt und wie das riecht und wie das schmeckt und was ich kenne und so weiter. Das heißt, auf einer Skala von 1 bis 5, 5 heißt ja auf jeden Fall und 1 heißt bloß nicht, würde so wahrscheinlich eine. Was würdest du ankreuzen?
Ja, 3.
3, genau. Mittlere Ausbildung. Bin ich total dagegen, aber ist auch jetzt nicht meine heimliche Leidenschaft. So. Und wenn man jetzt aber die Menschen einfach dorthin holt und sagt, Mensch, pass auf, hier, wir haben hier die ganzen Grills stehen und so weiter und so fort, dann haben die eine viel höhere Bereitschaft, tatsächlich auch das vegane Essen zu sich zu nehmen. Also das vegane Essen zu essen. Ja, so. Und auf dieser Skala 1 bis 5 würde man dann wahrscheinlich bei einer 4 landen, dass die Leute sagen, ja, ist okay, ist nur ein bisschen anders noch als Fleisch oder. Manchmal schmeckt man auch ja gar keinen Unterschied, aber ist an sich völlig in Ordnung. Das bedeutet, diese rationale Einstellung und das Verhalten sind nicht deckungsgleich. Und was passiert, wenn du jetzt zurückkommst und wir würden wirklich, keine Ahnung, 3 Wochen später die wieder im Fragebogen zuschicken, würdest du nicht automatisch sagen, ja super, ich habe das einmal erlebt und das war okay, also 4, du wirst wahrscheinlich wieder eine 3 ankreuzen. Es braucht aber so lange dafür. Ne? Aber wenn du dann regelmäßig auf Grillpartys bist, wo es veganes Essen gibt, würde sich deine Einstellung langsam ändern, aber sie wäre stabiler. Ne? Während sozusagen diese kurze Momentaufnahme, eine kurze Emotion, vielleicht bist du noch mit jemandem da, den du total gerne magst und deine Frau, die ja möglicherweise Vegetarierin ist, die sagt, oder Veganerin ist, die dann sagt, Schatz, ich würde mich so freuen, wenn du mir zuliebe heute mal nur vegane Produkte isst. Ja, dann ist das eine emotionale Einstellungsänderung, die nicht automatisch dazu führt, dass du das näher nicht, mache ich jetzt konsequent, sondern du wirst relativ schnell wieder zurückfallen. So, und wenn wir jetzt uns Meinungen angucken, Meinungen resultieren also aus verschiedensten Facetten, die total lange auch in der Sozialisation zurückliegen, wofür ich viel bessere Bilder habe und so weiter. Und wenn ich mir diese Meinungen angucke, dann ist ein Verändern dieser Bilder ja auch selbstwertbedrohend. Also, du sagst jetzt beispielsweise, gut, okay, ich muss meine Meinung ändern. Offensichtlich essen wir nicht jedes Mal Döner. So, was geht dir dann so durch den Kopf? Also wir essen, nur du sagst, ja, gut, ich komme jetzt zu der Erkenntnis, ich muss irgendwie meine Meinung ändern. Wir essen offensichtlich nicht immer Döner, wenn wir Podcasts aufnehmen.
Wenn ich ehrlich bin, kommt mir da nicht viel in den Kopf, weil
ja, dann gib dir mal
die Idee dahinter ist eben halt, wir essen zusammen, ja. Ich glaube, worum es doch so ein Stück weit geht, ist, warum fällt es uns wirklich so schwer, eine von uns verfestigte Meinung in einem Dialog, in einer Diskussion zu ändern. Lass es uns an einem anderen Beispiel machen, nicht mit dem Döner. Pass auf, du vertrittst die Position, Fußball ist total toll und ich vertrete die Position, Fußball ist nicht toll.
Ja, super.
Oder?
Ole, ole. Nee, finde ich super, ist ein super Beispiel. Also genau. Die mich kennen, die wissen, ich bin da. Also ja. Südkurve ist mein Ding.
Südkurve auf Schalke ist dein Ding.
Ja.
Mit Jeansweste und Fukuhila.
Steh auf, wenn du auf Schalke bist.
Ja, wahrscheinlich. Aber das wäre
da
so.
Da hat übrigens Heinz-Rudolf Kunze mal ein tolles Lied gemacht. Packt sie und zerhackt sie.
Okay.
Außerdem gut gefallen. An dieser Stelle, Gruß an Heinz-Rudolf Kunze.
Das war jetzt sehr wertvoll. Vielen Dank, dass du uns teilhaben liest. Und das wäre zum Beispiel so ein Beispiel für mich. Da fällt es mir unheimlich schwer, meine Meinung zu ändern. Es gibt mir nichts, im Stadion zu sitzen, in einer Fankurve, wo Leute laut rumschreien, mit der Fahne wackeln, wo ich nichts sehe, in der Kälte jetzt zu sitzen, um dann 90 Minuten zu hoffen, dass dieser Ball hoffentlich in ein Tor und natürlich ins Richtige, das der gegnerischen Mannschaft reinfällt.
Okay. So, jetzt gucken wir uns das an. Ich bin ja ein leidenschaftlicher Fußballfan, du gar nicht. Okay, jetzt lass uns mal ein bisschen in deine Vergangenheit reingucken. Mal angenommen, du gibst diese Meinung auf. Welche Situation in deiner Vergangenheit würdest du oder von welchen würdest du dich dann auch verabschieden?
Teilweise von diversen Stadionerlebnissen, ja. Wo ich eingeladen wurde, wo es hieß, komm doch mal mit, wo du sagst, du, ich habe da 2 Stunden gesessen, in der Kälte. Hab mir teilweise die geistreichen Auswüchse meiner Mitmenschen anhören müssen. Und dann müsste ich mir selber vielleicht sogar eingestehen, obwohl ich es schlimm fand, sagen, na gut, dann war es vielleicht doch nicht schlimm. Bin ich vielleicht dünnhäutig. Oder ich müsste die Erfahrung, ich war ja mal in München im Stadion, weil wir eine Städtereise gemacht haben und hatte natürlich keine Karten für München, also im Fanblock der Münchner, sondern des Auswärtsteams. Und ich hatte persönlich den Eindruck, du wirst dort schon eher drittklassig behandelt, beschimpft, ja. Du darfst nichts zu trinken mit reinnehmen. Die Toiletten waren auch das Allerletzte. Und dann müsste ich mir jetzt vielleicht eingestehen, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich finde das jetzt doch toll, weil du das toll findest, dass irgendwas vielleicht auch mit meiner Wahrnehmung nicht stimmt.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du müsstest anfangen beispielsweise zu überlegen, ob du bewusst Dinge anders wahrgenommen hast als ich. Ne? Weil ich könnte ja sagen, ja, aber überleg mal, wie viel gemeinsame Zeit wir verbracht haben.
Ja, 120 Minuten auf dem Plastikstuhl.
Aber 120 Minuten, frag dich mal, wann du das letzte Mal mit jemandem 120 Minuten zusammen verbracht hast in einem gemeinsamen Erlebnis. Mhm. Also seit Titanic denke ich nicht mehr. Entschuldigung. So, also, wobei man die Frage stellen muss, was daran war dann das gemeinsame Erlebnis? Man guckt ja relativ einsam auf diesen Film. Und man vereinsamt ja auch beim Film gucken. Besonders bei Titanic. Mhm. Weißt du, du würdest jetzt gerne die Titelmelodie vor dich hin summen. So, also, um darauf zurückzukommen. Genau, es ist selbstwertbedrohend, Einstellungsänderung, weil sie haben damit zu tun, dass ich einräumen müsste, dass ich mich auf andere Dinge, falsche Dinge konzentriere. Das ist ein wichtiger Punkt. So, jetzt lass uns nochmal weiter gucken. Wenn du jetzt von deiner Meinung abrückst, dass Fußball doof ist, was würde dann anders sein in deinem Leben?
Es bestünde die Gefahr, dass ich öfter eingeladen werden würde, mit ins Stadion zu kommen.
Exakt, exakt. Es würden sich also Routinen verändern.
Mhm. Ja, oder auch Erwartung.
Erwartung, also, ja.
Ja, da irgendwie heranwachsen nach dem Motto, jetzt, wo es nicht mehr so schlimm ist, jetzt komm doch mit.
Ja, genau. Genau.
Können wir doch immer gehen.
Genau, genau. Und das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt, nämlich zu fragen, was ist denn die Konsequenz? Es hat ja nicht nur damit zu tun, dass du deine Wahrnehmung änderst, sondern es hat ja was damit zu tun, dass auf der Gegenseite plötzlich sich auch Erwartungen verändern. Im Sinne von, naja, wenn es nicht mehr so schlimm findest, kannst du doch mitkommen.
Mhm.
Oder vielleicht möglicherweise, naja, also dir würde auch so ein Schal wahnsinnig gut stehen. Ne? Oder so eine Mütze. Entschuldigung. So eine Mütze.
Mit Hörnern und
so. Ja, exakt. Nee, so eine dicke, 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 weißt du, so blink, so klick, 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 klick. Sowas. Ne? So. Das heißt, Einstellungsänderung bedeutet auch immer, dass ich meine Routine unterbrechen muss, dass ich Dinge anders machen muss. Jetzt bist du ja schon 20 plus und bedeutet also, dass wir natürlich viel, viel mehr Schwierigkeiten haben, unsere Einstellung zu ändern. Warum? Wenn man jung ist, dann stellen, also Einstellungsänderung bedeutet Stress. Stress hat Stresshormone. Wenn wir jung sind und wir erleben diese Stresshormone, dann ist das für uns Action, dann fetzt das, also dann ist das super. Wenn wir alt sind, strengt uns das an. So, jetzt bist du irgendwo auf diesem Kontinuum von jung zu alt. Du kannst selber entscheiden, wo. Aber du bist auf dieser Reise unterwegs. Ne?
Ja.
Heißt übersetzt, du kommst irgendwo an den Punkt, wo du sagst, mehr Stress ist für mich einfach nur mehr anstrengend. Routinen zu ändern bedeutet Stress. Das können wir im Alter weniger gut ab. Ne? Das kommt, führt dann dazu, dass Menschen sagen so, also sorry, für diese Verhaltensänderung bin ich nicht mehr bereit. Ne? Gibt so Sprichwörter, einen alten Baum verpflanzt man nicht und bub, bub, bub. Ne? Also viele so eine Momente. Das ist der zweite wichtige Punkt. Also nochmal ganz kurz, ne? Ich habe selbst wertbedrohende Fragestellungen. Also wie nehme ich die Welt anders wahr? Zweitens, ich müsste Routinen ändern. Gibt es noch was, was anders wäre, wenn du jetzt sagst, eigentlich ist Fußball ziemlich cool?
Ich glaube, das kommt immer darauf an, wo und wie ich die Meinung geäußert habe. Also wenn ich mich, ich sag mal öffentlich, jetzt im Podcast äußere und sage, ne, wir nehmen mal das Beispiel, ich finde Fußball doof.
Mhm.
Dann können ja zwei Dinge passieren. Der eine Teil spricht mir vielleicht zu und sagt, Mensch, sehe ich genauso und ich erlebe, du, das haut hin. Mhm. Ja, und ich bin jetzt die Galionsfigur gegen Fußball.
Mhm.
Und das Zweite, was passieren wird, ist, es gibt Leute, die sagen, ja, das finde ich ja total doof, dass du diese Meinung hast. Je mehr ich sowas in der Öffentlichkeit äußere, desto mehr, glaube ich, bin ich dann auch gefangen, wenn ich meine Meinung ändere. Weil dann bin ich der Wendehals nach dem Motto, ach, jetzt, wo der Gegenwind kommt.
Ja.
Oder, keine Ahnung.
Was hast du eigentlich gegen Gottlieb Wendehals?
Gar nichts. Das heißt, jetzt, wo...
Das war übrigens der mit dem Gummihühnchen.
Ja, ich weiß. jetzt wo, was weiß ich denn, ne, RB Leipzig, weil wir in Leipzig sitzen, kommen und sagt, also wir würden euch da schon gerne eine Lounge schenken. Ja. Ja, da sagst du auf einmal, also Fußball, genau meins.
Ja. Weißt
du? Das könnte ja auch passieren. Ja. Also es kommt auch immer darauf an, wo ändere ich die Meinung, in welchem Umfeld?
Mhm.
Zu Hause.
Genau.
Ist das ja was ganz anderes. Ist das eigentlich gar nicht schlimm, finde ich.
Also, das ist ein dritter ganz wichtiger Punkt. Was sind die Konsequenzen dessen, wenn ich mein Verhalten ändere, wenn ich meine Meinung ändere? Ne? Werde ich als inkonsistent erlebt? Ne? Würden mir gesagt, naja, wie, na, dann hör doch auf, deine Meinung in die Öffentlichkeit zu tragen, wenn die keinen Bestand hat. Ne? Oder werde ich mit, ich sag mal, als deutlich und zu Recht niederen Berufsgruppen, Klammer auf Politikern, assoziiert? Ne? Was interessiert mich mein Geschwätz von morgen?
Ne? Von gestern.
Ja, das ist ein vielen Dank für diesen Hinweis. Ich denke, beides ist schwierig, dass sie, also grundsätzlich finde ich es sehr gut einzusehen, dass es Geschwätz ist. Und auf der anderen Seite sowohl das von heute und von morgen nicht mehr und von gestern nicht mehr übereinander passt. Genau. Und der dritte Punkt, das wollte ich ganz gerne nochmal drauf zurück, ist ja der Moment, dass du natürlich dir auch die Frage stellen musst, was in meiner Vergangenheit habe ich eigentlich falsch, anders oder möglicherweise sehr, sehr situativ gefärbt wahrgenommen? Also, dein Vater hat dich immer schon gebeten, mit ihm zum Fußball zu gehen. Und du hast immer gesagt, nee, Fußball finde ich doof. Und wenn du jetzt sagst, also, eigentlich ist Fußball gar nicht doof, dann gewinnen natürlich auch diese Situation in deiner Vergangenheit plötzlich eine völlig neue Interpretation. Warum bin ich nicht mitgegangen? War ich sauer? War ich bockig? Wollte ich nur nicht, weil er es wollte? Oder wollte ich gebeten werden? Ja. Also was passiert ist, dass du auch, Situationen deiner Vergangenheit neu interpretierst. Und das hat natürlich sehr, sehr viel mit Demut sich selbst gegenüber zu tun. Also zu sagen, egal welche Meinung ich vertrete, ich muss erstmal in Kauf nehmen, dass andere Menschen eine andere Meinung vertreten. Und dass sie für diese Meinung eine genauso gute Legitimation haben. Wir hatten ja schon mehrfach darüber gesprochen, wie viel Informationen pro Sekunde auf unser Gehirn einstürzen und wie viel wir wirklich verarbeiten können. Und wenn wir diese Idee jetzt noch ergänzen um die Fragestellung, wir haben auch noch alle eine unterschiedliche Sozialisation. Wir haben auch noch alle eine unterschiedliche Erwartung. Und wir haben natürlich alle einen unterschiedlichen Umgang. Wie gut kann ich damit umgehen, für das Ändern meiner Einstellung möglicherweise angefeindet zu werden? Also großes Thema Resilienz im Sinne von, was macht das mit mir? Und dann wird plötzlich klar, warum Einstellungsänderung, insbesondere wenn ich sie in die Öffentlichkeit getragen habe, insbesondere wenn ich damit rausgegangen bin, für Menschen mit einem redlichen Anspruch an sich selbst erstmal eine Bedrohung darstellen. Und wenn wir uns diesen Prozess dann nochmal angucken, dann haben wir also sehr früh Sozialisationsprinzipien, wir haben auch persönliche Skills. Also vielleicht sagst du dir, ich gehe schon gerne zum Fußball, aber ich bin körperlich einfach immer der, der bei einer Klopperei in der Südkurve verliert. Dass du sagst, ich kann Fußball gar nicht gut finden. Warum? Weil wenn es dort zu Ausschreitungen kommt, warum auch immer und ob jetzt richtig oder falsch einmal dahingestellt, kann ich aufgrund meiner persönlich defizitären Körperlichkeit einfach nicht mithauen und kriege immer Fünfer. So, das bedeutet, vielleicht würdest du gerne zum Fußball gehen, geht aber nicht. Ne? Es ist immer ungefähr so, weißt du, wenn sehr, sehr kleine Menschen Basketball spielen, ne? Wo man sagt, die können mit sehr viel Technik, können die eine ganze Menge reißen, aber die brauchen natürlich viel mehr Training. Und wenn jetzt so ein kleiner Mensch sagt, Basketball finde ich doof, dann hat das natürlich möglicherweise was mit der Sportart zu tun, aber es hat vielleicht auch was damit zu tun, dass die Person die eigene körperliche Konstitution für diese Sportart nochmal deutlich in Frage stellen muss. Also mir geht das so mit Turmspringen. Ne? Dass ich einfach sagen muss, das geht nicht. Aber zum Beispiel ja, Surfen ist ja auch sowas. Ne? Also ich habe einen Surfschein. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich bin leidenschaftlich auf dem Brett zu Hause. Natürlich begründe ich das eher damit, dass ich sage, ich bin einfach viel zu groß, das ist der Schwerpunkt viel zu hoch, also das haben kleine Menschen deutlichere Vorteile. Ehrlicherweise ist das Quatsch. Ne? Aber sei es drum. Und dass ich sage, okay, vielleicht kann ich bestimmte Dinge nicht, vielleicht war ich ein wenig nicht diszipliniert genug, um das zu üben, vielleicht, warum auch immer, habe ich meine Prioritäten anders gesetzt und kann das jetzt nur einfach irgendwie dann anders begründen. Ne? Und das ist ein ganz wichtiger Moment, wo wir uns also die Frage stellen müssen, wenn ich meine Meinung ändere oder ein anderer seine Meinung ändert, wie tief greift das eigentlich in diese Persönlichkeitsstruktur ein? Auch was das Thema Authentizität betrifft. Also wenn wir mal so eine Skala aufmachen und sagen, da ist jemand, der ändert nie seine Meinung, dann würden wir sagen, der ist rigide oder dogmatisch oder so. So, was ist denn, wenn jetzt jemand immer zu seine Meinung ändert? Was würden wir denn da sagen?
Ja, dass er nicht besonders beständig ist, ne?
Ja.
Auf der anderen Seite gewinnst du ja auch zunehmend neue Informationen. Oder? Also bei einfachen Themen, von mir aus, mag ich Fußball oder ja. nicht, mag das ja noch so schleichen.
Mhm.
Ja. Aber wenn du dir überlegst, dass es mal Menschen gab oder eventuell auch noch gibt, die der Meinung sind, die Erde ist halt flach.
Ja. Flipcoin, sag ich da nur.
Genau. Dann ist es natürlich völlig legitim, wenn ich aufgrund von Informationsmangel vielleicht, ja, oder weil das ganz
oder Informationsvorteil.
Aufkommt, ja. Am Anfang denke, okay, die Erde ist einfach wie eine Pizza.
Ja. ja.
Aber spätestens dann, wenn ich neue Informationen gewinne, muss es ja auch legitim sein zu sagen, wir lagen fast daneben. Ja, also sie ist nicht flach, sie ist eher, keine Ahnung, wie eine Melone.
Mhm.
Ohne dass dann jemand kommt und sagt, du bist aber ein richtiger Wendehals hier.
Naja, aber jetzt stell dir das mal vor. Ne? Du hast jetzt schon viele Dinge, viele Strategien aufgebaut, die sagen, also ich bin fest überzeugt, das ist flach und jetzt braucht es eigentlich nur einen Flipcoin, also irgendein Coinflip quasi, also irgendein ein Asteroid, der auf den Rand dieser flachen Erde aufsteht, dann dreht sich das ganze Ding um und ich bin in der neuen Realität. Und jetzt hast du dir ja möglicherweise schon gute Kontakte zu Reptiloiden aufgebaut, ne, weil die werden dann die Vorherrschaft haben. Wer mehr darüber wissen möchte, gerne per Mail. Also, aber was ich damit sagen möchte ist, du müsstest natürlich deine vergangenen Verhaltensweisen in Frage stellen.
Ja, wobei doch für mich viel wichtiger ist, wie würde mein Umfeld reagieren? Also wenn mein Umfeld eben halt sagen würde, weißt du, ist okay, du fandst zwar vor 6 Wochen Fußball blöd, aber jetzt nicht mehr, finde ich gut, dann lass uns doch was machen.
Und mit flacher Erde wolltest du jetzt nicht als Beispiel weiterreden, ne?
Ist jetzt für mich nicht so ergiebig, ja, das Thema, aber von mir aus auch mit der flachen Erde, ja. Wenn ich immer der Meinung gewesen wäre, die ist flach wie eine Pizza und jetzt sage ich, du, pass auf, durch Wissenszuwachs, die ist doch nicht flach.
Ja.
Dann liegt es für mich doch, glaube ich, auch ein ganzes Stück an meinem Umfeld. Wenn das Umfeld sagt, ja, dann ist doch top.
Mhm.
Dann ist doch gut. Wenn dann aber irgendwelche Meckerspatzen sitzen, die sagen, ja, das ist aber jetzt schon enttäuschend.
Genau, und was würdest du dir wünschen von deinem Umfeld? Also nehmen wir mal die Situation, du hast bisher mal gesagt, zack, Erde ist eine Scheibe, jetzt kommst du und sagst, bin doch nochmal an den Rand gelaufen, hab gesagt, da hinten geht's weiter, muss wohl doch eine Melone sein. Was würdest du denn von deinem Umfeld wünschen?
Ja, nicht immer so eine, ich sag mal, vielleicht so eine gesellschaftliche Maßregelung, ja, dass man sagt, na, das ist aber nicht konsistent, da hättest du vielleicht länger drüber nachdenken sollen. Also ich finde, es gibt kein Gesetz, das sagt, du musst immer deine Meinung beibehalten, du darfst die ändern, du darfst sie auch von mir aus 4-mal am Tag ändern.
Aber was wäre dein Wunsch oder was wäre deine Erwartung an jemanden, der das tut?
Seine Meinung oft ändert oder wenn ich meine oft ändere?
Nee, wenn der die oft ändert, was wäre deine Erwartung an so einen Menschen?
Eigentlich nur, dass er mich nicht missioniert.
Ja, da kann er seine Meinung ändern, für weiß der Geier was. Aber was wir uns ja oft wünschen, ist, dass jemand da mal nachfragt. Dass jemand einfach sagt, okay, ist jetzt doch keine flache Scheibe, ist eine Melone. Woran machst du das denn jetzt fest? Oder woran hast du denn das erkannt?
Mhm.
Na, also, die Frage ist ja der Königsweg, um dieser dogmatisch rigiden Position aus dem Weg zu gehen und zu sagen, okay, wie nimmst du Welt denn wahr? Okay, was hat sich denn an deiner Wahrnehmung verändert, was dazu führt, dass dein Resultat jetzt ein anderes ist? Und insofern, wenn ich jetzt um die Ecke komme und sage, weißt du was, hab nur drüber nachgedacht, Fußball ist doch scheiße, würdest du mich ja wahrscheinlich fragen, ey, was ist passiert? Also, was hat sich verändert, was zu dieser Wahrnehmungs- Veränderung geführt hat, also dieser Einstellungsänderung. Und das ist das, was wir brauchen und was wichtig ist, nämlich eine Frage dazu zu stellen. Zur Frage, okay, Entschuldigung, dass ich mal frage, aber warum? Mhm. Oder welche Informationen hast du jetzt, die du vorher nicht hattest? Oder. Insofern ist eine Einstellungsänderung oder eine Meinungsänderung völlig legitim. Ich finde es viel schlimmer, wenn Menschen aus Prinzip auf ihrer Meinung beharren.
Mhm.
Es muss aber zulässig sein, und zwar von beiden Seiten, Fragen zu stellen dazu. Und nicht im Sinne von, ich will dir deine Meinungsänderung ausreden oder ich will dich schnell überzeugen, deine Meinung zu ändern, sondern um zu sagen, okay, ich möchte wissen, wie du Welt siehst. Und wenn wir das hinbekommen, dann ist es auch in Ordnung, wenn unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen, weil man dann echtes Interesse dafür entwickelt, wie kommt der andere zu seiner Meinung. Und dann sollten wir Etiketten und Stigmatisierungen und Vorurteile einfach mal beiseite packen und den Mut haben, dort miteinander ins Gespräch zu gehen.
Finde ich ein schönes Schlusswort.
So machen wir es.
Dann bis zum nächsten Mal.
Bis dahin. Tschüss.
Ciao.